aufschreiben, ist das nichts anderes als W1 von T plus 1 ist gleich W1 von T plus dem Erwartungswert minus 4W1. So, Sie sehen, das kann man ausgleichen, dann kommt hier minus 3, dann war das das Gleiche. Gut, dieses Ding ist mir viel mehr 1. Wenn Sie das hier so nehmen, können Sie das ansehen als Gradientenaufstieg. Das ist die Differenz, mit der hier aufgestiegen wird. Sie können aber auch den Abstieg machen und dann machen Sie einfach an dieser Stelle nur ein negatives Vorzeichen. Dann haben Sie es. Dann geht es runter. Sie können also diese Formel leicht modifizieren und dann haben Sie einen Gradientenabstieg, um alle negativen Kurtosen zu finden. Sonst finden Sie die Dinger nämlich nicht so einfach bei diesem Algorithmus. Es gibt andere Algorithmen, die finden die automatisch, aber der ist einer der schnellsten und einfachsten, deshalb wird er sehr gern genommen. Nur hat ein kleines Problem, man muss aufpassen, ob man immer nur einen Aufstieg hat oder auch einen Abstieg. Das war also der ICA-Algorithmus. Gibt es Fragen dazu? Keine Fragen. Am besten, man probiert ihn einfach mal aus. Dann kriegt man ein Gefühl dafür, was das ganze Ding überhaupt tut, wo die Probleme davon liegen. Was kann man damit anstellen? Nun, es gibt verschiedene Anwendungen. Eine Anwendung, die in Nature war, die will ich Ihnen auch vorstellen. Und zwar war die folgende Idee: Was sind eigentlich die natürlichen Bildprimitive? Sie erinnern sich an Bildprimitive von Transform Coding, das waren die Eigenvektoren oder Eigenbilder. Nun, die Frage stellte sich, wenn man nicht sowas nimmt, Belzinowski, sie überlegten sich, wir suchen die Bilder, die eigentlich, wenn man lineare Überlagerungen nimmt, die als unabhängige Dinge drinstecken. Also die Quellen, die angenommen, alle Bilder werden erzeugt durch unabhängige Quellen. Was sind dann, die also mal eingeschaltet werden, mal ausgeschaltet werden? Und dann gibt es speziell diese, statt Eigenbilder haben wir sozusagen die natürlichen Bilder, die dann vorhanden sind. Wie müssten die eigentlich aussehen? Und da hatten sie 12x12 Filter genommen, gerade in 12x12 Array, und hatten es auf einem normalen Bild losgelassen. Was sie bekommen haben, waren insgesamt 144 Stück. 12x12, klar, sind 144 Punkte, das heißt maximal 144 Dimensionen oder 144 Eigenvektoren bzw. Vektoren, Basisvektoren. Basisvektoren lassen sich auch wieder als 12x12 auftreten und das sind dann die entsprechenden Bilder, Basisbilder. Und das sind jetzt die Basisbilder von der ICA, nicht vom PCA, sondern ICA. Und um klarzumachen, der Unterschied sind hier rechts mal, ist es mal aufgezeichnet, wenn man nur die Matrix-Elemente, speziell immer die Zeilen von der Matrix, nimmt, von der PCA-Matrix, dann kommt das hier raus. Das ist sozusagen der erste Eigenvektor, der fünfte, der siebte und so bis der 144. Sie sehen, das sind wieder die Eigenfrequenzen, die immer höhere Frequenzen haben, je kleiner der Eigenwert sozusagen abnimmt. Das ist diese spezielle Zerlegung mit Eigenfrequenzen oder in diesem Fall Eigenbildern oder Eigenvektoren. Wenn man das Ganze aber etwas anders nimmt, man kann das Ganze so machen, dass man zu dem PCA noch das Weißen hinzunimmt und dann beim Weißen sich überlegt, was rausgekommen ist. Das sind hier ein paar Punkte, die zusätzlich noch drauf sind, aber die brauchen wir nicht anzugucken. Interessanter wird es an dieser Stelle. Hier sind die Zeilen, ausgewählte Zeilen der Matrix zu sehen, W, von unserer orthonormalen Matrix, W. Das sind diese Dinger hier. Und wenn man die zusammenfasst mit der Weißmatrix vorher zu einem einzigen Ding, zu einer einzigen Matrix und davon die Zeilen nimmt, dann kriegt man die hier. Die sehen auch nicht viel anders aus. Also diese Bilder sind schon tatsächlich so ungefähr die natürlichen Bilder, deren Überlagerung das ganze Bild ist. Und wenn man sich angucken will, wie sieht eigentlich die Mischbilder aus, wenn man also die Quellen hat und in der Mischmatrix jeweils die entsprechende Spalte hat und sagt, was ist davon von einer Quelle überhaupt erregt worden, dann sind das diese Dinger hier. Das sind sozusagen die eigentlichen Anfangsmischgeschichten. Das heißt, wenn man von Basisbildern spricht, muss man sich überlegen, welche Basis eigentlich. Die Endmischbasis ist das hier und die Mischbasis ist das hier. Was man auf alle Fälle sehen kann, ist, der Unterschied ist nicht so riesig. Hier gibt es ein paar kleinere Dinge, die sehen aus wie kleine Filter für Leute, die sich auskennen, Gabor-Filter. Das heißt, es sind eine Art von Gauss-Verteilung, Gaußsche Kurven, die einmal erstens mal richtungsabhängig sind, so wie hier, und zweitens mal in der Richtung gerade ein kurz nach oben, einen nach unten, dann wieder zurückgehen. Also ein kurzer Sinus, der mit einer Gauss-Verteilung, Gaußschen Glockenkurve gewichtet wurde, sodass er an einer Stelle konzentriert ist. So sieht das hier aus von den natürlichen Bildern. Was auch interessant ist, dass diese ganze Anzahl von natürlichen Bildern eigentlich reduziert werden könnte auf ganz, ganz wenige. Alle anderen sind nur Verschiebungen. Das hier ist hierhin verschoben und hier sind verschoben und hier verschoben. Könnte man alle einfach zusammenfassen zu einem einzigen Ding, was irgendwie verschoben ist. Das heißt, es ist dasselbe Ding immer nur verschoben. Oder das hier ist immer schräg. Ist auch nur verschoben. Und das hier ist auch immer nur verschoben. Das heißt also, wenn man Shift-Invariant machen würde, würde es das Ganze zusammenschnurren auf ganz wenige Exemplare dieser natürlichen Bilder, die da existieren, in die man das Ganze einteilen kann. Gut, das war also die Frage, gibt es Quellen bei natürlichen Bildern, unabhängige Quellen? Man kann auch ein nettes Experiment machen, das will ich Ihnen mal zeigen, das ist ganz beeindruckend. Sie haben vier Bilder. Jedes ist ein unabhängiges Bild vom anderen, Quelle. Und jetzt gehen Sie das linke oberste Pixel von den allen vier Stück, die fassen Sie zusammen zu einem Vektor von vier Komponenten. Diese vier Komponenten geben Sie in eine Mischmatrix rein und bekommen natürlich wieder vier Punkte raus. Diese vier Punkte packen Sie in einen neuen Viererpunkt hier rein. Okay, das ist der erste Punkt. Beim zweiten Punkt, daneben machen Sie dasselbe. Da haben Sie wieder vier Punkte, die mischen Sie, packen wieder diese vier Punkte hier hin. Die Mischmatrix bleibt konstant. Die Bildwerte ändern sich von Punkt zu Punkt. Und Sie bekommen vier Mischbilder raus. Und diese vier Mischbilder sehen beispielsweise so aus. Das sind die vier Mischbilder. Und dann ist die Frage, versuchen Sie die mal zu entmischen. Was sind die Originalbilder, wenn Sie diese vier Mischbilder haben? Interessanterweise, Sie haben hier stochastische Events. Das heißt, Sie können diese ganzen Dinger hier verwenden, damit sagen, oh, da habe ich doch Quellen. Und Sie können diese Quellen, diese Mischsignale mit dem ICA-Verfahren entmischen. Und dann bekommen Sie natürlich auch wieder vier entsprechende Bilder raus. Die vier Bilder, die da rauskommen, werden Sie wahrscheinlich nicht daraus erraten können. Das ist zu stark gemischt. Die wiederum sehen so aus. Total unterschiedliche Stochastik. Also einmal rauschen und dann nicht zweimal rauschen. Sie erinnern sich, zweimal gaußisches Rauschen kann man nicht mehr richtig auseinanderkriegen. Einmal reicht und dann Strukturen reinbringen. Und diese Mischung aus diesen vier Stück ist gerade das hier und da sehen Sie die eigentlichen Strukturen fast gar nicht mehr wieder. Sie können also da durchaus ein Bild kodieren mit dieser Art von Algorithmus. Damit sind die entmischt. Also erstaunlich, dass aus solchen Dingen das wieder rauskommt. Und wenn Sie das Problem lösen wollen mit Hilfe von Fourier-Transformationen, das können Sie nicht. Da kommen nicht die vier Bilder raus, wenn Sie das nach hohen und tiefen Frequenzen auffächern. Das geht nicht. Auch die PCA macht da nichts weiter. Das Rauschen ist in allen Fällen gleich groß, also die Varianz ist überall groß. Nach der Varianz können Sie es nicht unterteilen. Sie müssen es nach Unabhängigkeit nehmen und die Dinger sind halt unabhängig von Ihren Pixelsachen. Von daher kann man es ganz gut wieder entmischen. Also eine neue Entmischmethode, die ich Ihnen präsentiert habe, für unabhängige Quellen. Und da sehen Sie, dass es einen sehr starken Unterschied gibt zwischen dekorrelierten Quellen und unabhängigen Quellen. Bei der Methodik vorher war es ja auch so, dass wir erstmal alle Quellen dekorreliert haben als Ausgangspunkt, dass wir sie dann unabhängig gemacht haben. Das ist praktisch, wenn sie erstmal dekorreliert sind, aber das reicht nicht zur Unabhängigkeit. Dazu muss noch mehr kommen und das hatten wir ausgenutzt über diese Stochastik-Komponente. Das war jetzt einfach mal eine Mischung. Mal gucken, ob das rausgeht. Es ist verblüffend, dass da tatsächlich das wieder entmischt werden kann. Es gibt aber durchaus auch ernstzunehmende Sachen. Beispielsweise die Überlegung, angenommen, wir haben Signale bei EEG. EEG-Signale liegen normalerweise so vor. Die Idee ist, könnte man nicht das EEG auffassen als Überlagerung Potenziale auf der Hirnhaut, die überlagert sind dadurch, dass da im Kopf bestimmte Ursachen sind, die unabhängig voneinander sind. Und diese Ursachen, diese unabhängigen Quellen überlagern sich linear durch Ströme, die dann auf der Kopfhaut messbar sind. Tatsächlich gibt es dieses Modell und ich habe mir sagen lassen, dass es ganz gut der Wirklichkeit entspricht, dass das wirklich so linear ist, diese Überlagerung. Ich dachte immer, diese Gewebedinge wären alle nicht linear, aber stimmt nicht. Es ist ziemlich gut linear. Man kann es also machen. In diesem Fall wird es zuerst mal etwas sehr Praktischem benutzt. Wenn Sie sich das alles angucken, dann sehen Sie, dass hier solche Schwankungen da sind. Können Sie sich vorstellen, woher das kommt? Diese Dinge? Diese Schwankungen, die durch alle durchgehen? Die größten Schwankungen sind hier unten. Das ist EOG1, EOG2. Und das sind die Ableitungen, die direkt bei den Ohren sitzen. Im Grunde genommen, was messen diese Ableitungen an den Ohren? Nicht unbedingt die Ohrtätigkeit, so arg bewegt man nicht die Ohren. Sondern was die Dinger messen, das ist die Augenbewegung. Sobald sie die Augen rollen, einmal rechts, links, werden die ganzen Muskeln hier aktiv. Da gibt es Potenziale und die sind sehr groß. Muskelpotenziale sind eine Größenordnung mehr, also statt 1 Millivolt 100 Millivolt gegenüber reinen EEG-Signalen, die messbar sind. Und die übertönen natürlich alle anderen mit und das ist sehr schade. Da sie aber unabhängig sind von allen anderen EEG, können wir unser Unabhängigkeitsalgorithmus drauf loslassen und der gibt dann solche EEG-Signale raus. Und Sie sehen schön, durch die Unabhängigkeit sind die Dinger schön getrennt. Sogar an dieser Stelle hier kriegen wir, wenn wir diese Signale hier unterdrücken, die langsamen Signale, also die Extrasignale unterdrücken, kriegen wir einfach nur kleines Rauschen raus. Und hier unterdrückt bekommen wir die echten EEG-Signale raus. Und die können wir dann analysieren und überlegen, was sind das für Piekse hier? Über ein Maximum können wir das hier nicht ansetzen, wegen diesen ganzen zusätzlichen Überlagerungen. Aber hier ohne Überlagerung können wir sie sauber trennen. Und dabei müssen die Überlagerungen gar nicht mehr frequenzunterschiedlich sein. Es reicht, wenn wir sie als Ursache identifizieren können. Das ist die eine Anwendung, dass man EEG-Aufnahmen ohne Muskelaktivitäten aufnehmen kann. Die andere Anwendung ist, dass man sagt tatsächlich, was ist im EEG tatsächlich drin? Und das ist auf dieser Folie zu sehen. Hier hat man versucht, die Lokalität festzustellen und sagt, die Quellen sind an unterschiedlichen Stellen. Und da sieht man, okay, wir können die Muskelaktivität hier, die Augenmuskeln setzen hier bei den Ohren sozusagen an. Hier kann oder hier entsprechend aufnehmen. Wir haben aber auch Aktivitäten, die unabhängig sind. Die Muskelgeschichten können wir extra nehmen. Aber diese Aktivitäten hier können wir versuchen, auch in so einem Diagramm in die Tiefe zu projizieren, 3D-mäßig. Da gibt es verschiedene Versuche, die versuchen, beispielsweise so eine Art Brain-Computer-Interface aufzubauen, BCI, um damit Maschinen zu steuern oder Spiele zu steuern oder sowas. Die Versuche sind voll im Gange und da gibt es ein paar Erfolge, aber auch Misserfolge, sehr unterschiedlich. Also ICA ist eine Idee, um sowas zu machen. Ein Werkzeug, um solche unabhängigen Quellen rauszuziehen aus unbekannten Signalen. Damit bin ich am Ende angekommen von von den adaptiven linearen Transformationen. Gibt es Fragen dazu? Fragen zu den zu PCA, ICA, lineare Transformationen. Nichts weiter. Gut, dann möchte ich an dieser Stelle stoppen und mit einem anderen Kapitel beginnen. Und zwar einem Kapitel, das nennt sich konkurrentes Lernen. Warum konkurrentes Lernen? Nun, normalerweise haben wir viele Elemente bei Neuronen oder bei allen möglichen Einheiten, haben wir viele Elemente, die miteinander arbeiten müssen. Die können aber auch gegeneinander arbeiten. Und wenn wir etwas lernen, dann haben wir es versucht, dadurch zu entschärfen, dass wir erstmal einen hätten lernen lassen, Singer-Algorithmus, dann das nächste Element und so weiter. Auch bei ICA haben wir eins lernen lassen, einen Entkopplungsvektor, dann den nächsten und so weiter. Bei konkurrentem Lernen besteht nun der Lerneffekt daraus, dass dieses Gegeneinander fruchtbar zu einer Einigung führt, zu einem Kompromiss sozusagen. Dass also alle Kräfte gleichzeitig wirken müssen, damit wir ein Ergebnis rausbekommen. Dieses konkurrente Lernen versucht, das Stabilitäts-Plastizitäts-Dilemma etwas zu entschärfen. Bevor ich also mit dem konkurrenten Lernen anfange, möchte ich Ihnen kurz erklären, was dieses Dilemma bedeutet. Das Plastizitäts-Stabilitäts-Dilemma. Wir können Verbindungen haben, die weich sind, die sich schnell ändern. Beispielsweise, wenn Sie einen Klassenprototypen haben und Sie lernen ihn, dann verschiebt sich der Klassenprototyp. Das heißt, also die Klassifizierung ändert sich laufend. Das ist die weiche Verbindung. Sie können sie aber auch hart machen, beispielsweise durch kleine Lernraten oder fast gar keine Lernraten. Das heißt, sie ist hart und inflexibel, dann hat sie den Vorteil, dass sie stabil ist. Während das hier ist labil, das ändert sich schnell. Und die Frage ist nicht unbedingt, welches besser ist, sondern welches in welcher Situation besser ist. Vorteile von dieser weichen adaptiven Verbindung ist, dass sie sich schnell anpasst auf veränderte Anforderungen. Das heißt, wenn die Umgebung sich ändert und das Lebewesen ändert sich nicht mit, dann ist es dazu verurteilt, auszusterben. Da sind solche schnellen Anpassungen sehr praktisch. Auch die Reaktion, wenn neue Dinge auftreten, schnell angepasst, verbessert die Reaktion dabei. Allerdings ist es diese weiche, schnelle Verbindungsanpassung, hat auch Nachteile. Das bedeutet, dass wenn wir verschiedene Dinge haben, das passt sich immer an, dann lernt es im Grunde genommen einen Mittelwert. Wenn es aber gar nicht sinnvoll ist, einen Mittelwert zu lernen, sondern für jede Situation eine eigene Reaktion zu entwickeln, also mehrere Reaktionen, nicht nur eine, dann haben wir ein Problem. Dann ist es zu schnell, zu weich. Das heißt, eine neue Reaktion ist in dieser Form gar nicht möglich, weil es sich sofort angepasst hat. Wenn es stark veränderte Umgebung ist, passt es sich entsprechend an, aber eine qualitativ etwas ganz anderes ist gar nicht möglich. Anders diese stabile Verbindung. Wenn mal eine gute Reaktion da ist, dann bleibt sie erhalten, dann wird sie nicht verwässert. Wenn es schlecht ist, kann es sein, dass dann automatisch eine neue Klasse, eine neue Reaktion erstellt wird. Das ist sehr gut, wenn die stabile Verbindung sagt, das ist jetzt zu stark, ich passe mich nicht an, ich mache es einfach ganz neu. Allerdings haben wir das Problem, dass eine leicht veränderte Umgebung gar keine Anpassung ermöglicht. Und die Idee ist zu sagen, warum machen wir denn jetzt nicht das hier und das hier zusammen? Wir machen eine weiche und eine stabile Verbindung gleichzeitig. Und das ist diese Idee mit einer Konkurrenzsituation. Wir haben mehrere Konkurrenten und wenn etwas in eine Klasse fällt, genügend gut, dann passt sich die Klasse an. Ist es aber zu stark abweichend, dann übernimmt eine andere Klasse das, bzw. eine neue Klasse wird generiert. Das heißt, wir haben ja nur eingeschränkte Toleranz. Weich ist nicht bis unendlich weich, sondern nur in bestimmten Grenzen. Wenn die Grenzen überschritten werden, dann bleibt das Ding so, bleibt hart und stattdessen wird eine neue Reaktion, eine neue Situation gemacht, eine neue Klasse kreiert. Das ist eine gute Strategie, um damit umzugehen, hart und weich gleichzeitig zu sein. Das ist eine der grundlegenden Überlegungen, wie man Plastizität und Stabilität vereint unter einem Dach und die Grenze, wann stabil, wann instabil, die kann man dann fließend wählen, indem man solche Konkurrenzsituationen entsprechend einplant. Das ist jetzt der grundsätzliche Hintergrund. Und jetzt komme ich auf das Eigentliche, was ich Ihnen erzählen will, nämlich dieses Lernen. Das Lernen möchte ich Ihnen anhand einer sehr repräsentativen Geschichte, die sehr neu ist, zeigen, nämlich anhand der somatotopischen Karten. Da gibt es ein Modell der selbstorganisierten Karten und das ist neu. Neu in der Form, dass es mathematisch unbekannt war vorher und als Problem nirgendwo sozusagen behandelt. Und die mathematischen Exkurse, nachdem man es gefunden hat, waren sehr groß. Es gibt jede Menge Veröffentlichungen, aber eine saubere Analyse bis zum Schluss gibt es noch nicht davon. Also das ist noch etwas, was sehr schwierig ist, weil es mehrere wechselwirkende Dinge gleichzeitig beinhaltet. Dann möchte ich Ihnen nach der Einführung des Modells erst so das Ganze hier, was hat das mit der Realität zu tun, das Modell dafür, dann die Anwendung auf verschiedene Dinge wie Sprachanalyse und Robotersteuerung. Gut, fangen wir an mit den Karten. Somatotopische Karten, was ist das? Sagt Ihnen das was? Wer studiert jemand von Ihnen Biologie? Bioinformatiker? Nein? Gut, dann haben Sie es wahrscheinlich noch nicht gehört. Dann versuche ich es mal ganz langsam. Also, wir fangen mal an. Das ist sozusagen eines der größten weißen Flecken auf unserer wissenschaftlichen Landkarte. Das Gehirn ist total unerforscht. Es gibt viele Theorien, seit Jahrzehnten forschen die Leute. Man kann winzige kleine Wissensschritte immer mehr, aber ansonsten ist jede Menge Weißes dran. Woraus besteht es? Wenn man so ein Gehirn sich anguckt, aus dem Kopf rausnimmt, dann fällt einem auf, da sind solche Furchen dran. Woher kommen die? Nun, ein Gehirn ist im Prinzip nichts anderes als ein großes Tuch, was zusammengeknüllt ist und in den Kopf reingesteckt. Und beim Knüllen passieren Falten, das sind die Falten. Das Tuch bedeutet, wenn man es mal durchschneidet, dass das hier zusammenhängend ist. Das ist eine einzige Fläche, zusammengeknüllt. Und die hat interessanterweise dann, wenn es zusammengeknüllt wird, hat sie Verbindungen. Das sind sozusagen diese weißen Geschichten, sogenannte White Matter und das ist das Gray Matter. Gray Matter sind Neuronen, White Matter, das sind die Verbindungen dazu. Das ist das Äußere. Das ist die Gehirnstruktur ganz grob. Nun gucken wir uns die Gehirnstruktur ein bisschen feiner an. Man kann das Ganze in funktionale Bereiche unterteilen. die sind hier verschieden schraffiert. Und die typischsten Bereiche sind dieser Bereich hier, der ist zuständig fürs Hören, der auditive Bereich. Und der Bereich hier hinten, vergrößert hier, ist zuständig fürs Sehen. Das heißt, alles, was hier vom Sehnerv reingeht, geht durch mehrere Stufen nach hinten und landet hier hinten und wird dann weiterverarbeitet in diesen verschiedenen Gebieten. Nun, was uns interessiert im Augenblick, ist nicht unbedingt diese Gebiete hier, sondern diese Furche hier. Eine zentrale Furche. Und typisch ist, dass an der einen Seite von der Furche da sind die ganzen Neuronen für den Motorkortex, also motorische Aktionen. Und auf der anderen Seite ist ein sogenannter somatosensorischer Kortex. Das sind die ganzen Neuronen, die empfindlich sind für etwas. Wenn man also bei Ihnen ins Bein pieken würde, dann würde es hier funken. Und wenn Sie ein Bein bewegen, dann wird an dieser Stelle Aktivität gemessen. Typischerweise sind die Dinge, die zusammengehören, auf gegenüberliegenden Seiten von diesen ganzen Sachen. Man hat es genauer ausgemessen, indem man einen Schädel aufgemacht hat und gemessen. Das ist dabei rausgekommen. Bei welchen Gelegenheiten wird sowas gemacht? Wissen Sie es? Und wann machen die Leute den Schädel einfach auf? Meine Ärzte sind ja nicht unbedingt irgendwelche Sadomasochisten, sondern die sind Leute, die wollen helfen. Wann hilft man jemandem, indem man den Kopf aufmacht? Genau. Es ist ganz typisch heutzutage bei epileptischen Anfällen, dass die Schädeldecke geöffnet wird. Wird vorher ein dreidimensionales Modell erstellt, wo die Ursache der Anfälle liegt. Und dann versucht man aber, das Gehirn, das so wie es da liegt, mit den bildgebenden Verfahren, die man vorher angewendet hat, in Einklang zu bringen, abzugleichen. Diese Kalibrierung geht so, dass man genau auf etwas draufpiekt und sagt, was fühlen Sie? Das heißt, eine kleine Elektrode rein, einen ganz zarten Strom, so ein Volt oder sowas. Und dann spüren die Leute etwas und die sagen, da. Und indem man ein bisschen rumpiekt, merkt man, okay, erstens, die Leute sind bei Bewusstsein, die müssen sagen, wenn was ist. Und sie müssen sagen, wo sie etwas fühlen. Und daraufhin kann man ungefähr abschätzen, wie das Ganze zusammenhängt, wo die einzelnen Gebiete sind. Man hat es gemacht bei solchen Leuten, das ist also keine große Geschichte. Man hat ihnen einfach reingepiekt, ein Stromgehirn, was fühlen sie? Und dann sagen die, aua, jetzt tut mein Bein weh oder aua, das war jetzt meine Hand. Oder hier beispielsweise die Zunge. Hier ist das Gefühl für Zunge, dann kommt hier das Kinn und dann kommt hier sozusagen die Wangen, die Nase, die Stirn, Gesicht. Und da gibt es einen Break und dann fängt an der Daumen an dieser Stelle. Der Daumen, der ist sehr, sehr groß, nimmt ein großes Gebiet ein und die Finger etwas, Finger auch entsprechend. Dann die Hand etwas, Handgelenk ganz wenig. Und man beachte mal, Schultern, Rumpf, Hüfte, das sind winzige kleine Gebiete hier. Fußgelenk oder Beckenboden. Das sind also, wenn man sich das anguckt, gibt es zwei Dinge, die einem auffallen. Erstens, die Größe, die Länge von dem, wo die Leute empfindlich sind, entspricht überhaupt nicht den Proportionen von dem Teil, wie es in Wirklichkeit ist. Wir haben sehr große Gesichtsempfindlichkeit, sehr viel für unsere Hände und fast gar nichts für Schultern, Ellbogen und so weiter, obwohl unsere Hände meist kleiner sind als Schultern, Ellbogen und sowas. Woher kommt das? Es scheint so zu sein, dass hier eine Abbildung vorliegt, eine Abbildung von der Sensorik, von den Nerven auf unserem Körper, die ja im Grunde genommen dreidimensional sind, sagen wir mal zweidimensional auf der Haut, auf dieses Ding hier eindimensional. Wir haben also eine höherdimensionale Abbildung auf eine niederdimensionale. Und die scheint sehr unterschiedlich zu sein. Das, was sehr oft benutzt wird, nämlich unsere Lippen beim Kauen, beim Fühlen und unsere Hände beim Fassen, sind wesentlich ausgeprägter als das, was fast nie Erregung erfährt, nämlich Schultern, Rumpf, Hüfte und sowas alles. Das ist also ein typisches Merkmal. Man hat mit Affen das Ganze ausprobiert, hat also mal geguckt, wie viel nimmt eigentlich ein Finger ein an Fläche und kann, das heißt, man hat dann einfach den Finger gepiekt und hat geguckt, was dann da entsprechend ankommt an Erregungsmustern und hat dann den Finger abgebunden und hat den Affen dann rumspielen lassen, ein halbes Jahr, und dann wieder geguckt. Und interessanterweise war daraufhin dieser Finger, die Bereichwürde, kleiner im Gehirn. Und entsprechend, wenn man den wieder freigebunden hat, wurde er wieder größer. Diese Dinge sind also dynamisch und die passen sich an der Benutzungsfrequenz. Wir haben eine hochdimensionale Abbildung im Kopf, die solche stark benutzten Teile abbildet auf entsprechende Bereiche im Gehirn. Und das nennt sich Somatotopie. Soma ist der Körper und das ist eben eine Körperabbildung. Diese Somatotopie gibt es nicht nur bei Menschen, bei Tieren, bei Fledermäusen, sonst was. Die haben beispielsweise eine Abbildung von ihren Ultraschallwellen auf ihr Gesichtsfeld und ähnliches. In unserem Kopf gibt es also sehr viele Abbildungen. Man stellt sich dann die Frage, wenn so eine Abbildung gemacht wird, das war jetzt eindimensional, jetzt mal dreidimensional, das ist so ein Homunculus, der dann rauskommt, wenn man die Proportionen entsprechend nimmt. Also einer mit riesigen Lippen, riesigen Händen und der Rest sehr klein, fragt man sich, hoppla, wie passiert denn das? Wie lernt man sowas? Gibt es ein Modell dafür? Und so ein Modell möchte ich Ihnen jetzt vorstellen, was man erfolgreich gemacht hat. Und das beruht auf konkurrenten Aktivitäten. Wie sieht das Modell aus? Nun, wir starten mal mit ganz einfachen Überlegungen. Wir sagen, wir haben hier beispielsweise die Haut, da gibt es Sensorpunkte und die erregen ein Neuron. Und dieses Neuron wird nicht nur erregt, das versucht auch seine anderen Nachbarrollen mitzuerregen. Das heißt, wir haben so eine Art lokale Wechselwirkung. Das ist das Entscheidende, lokale Wechselwirkung. Im Unterschied zu allen zentralen Modellen sind lokale Dinge an dieser Stelle wichtig und bieten auch Einsichten, die normalerweise gar nicht sonst gehen. Was für eine Wechselwirkung nehmen wir an? Wir nehmen mal an, diese Kurve hier, die wird auch als mexikanische Hutkurve bezeichnet. Das ist in der Mitte, ist der Hut sehr hoch, positiv. Danach geht es runter, das ist negativ, direkt, also hier in der Mitte ist es positiv, dann weitere Nachbarn werden gehemmt statt miterregt und dann wird es neutral, dann geht es auf Null runter. Das ist also diese Gewichte, mit der eine Aktivität hier auf den Rest wirkt. Das mal vorausgesetzt, dann kann man das Ganze zusammenschreiben in Form einer kontinuierlichen Gleichung und sagt, die Aktivität lässt sich darstellen als Änderung und die ist proportional mal umgekehrt zu der Größe. Und dann kommen die verschiedenen Einflüsse. Das heißt, da haben wir die Eingabe. Die Eingabe ist w mal x. In diesem Fall ist es integral von einer w-Funktion, einer x-Funktion multipliziert miteinander, dx. Dann gibt es eine Schwelle, s, die noch mit vorhanden ist. Und dann gibt es noch die lateralen Kopplungen, das heißt, wenn hier was reingeht, kommt vom Nachbarneuron natürlich auch noch was rein. Und das muss natürlich noch mit berücksichtigt werden. Und das ist das Nachbargewicht U, dieses U sieht dann hier so aus, Nachbargewicht U mal dem Input, in der Input ist in diesem Fall der Output der anderen, also Y, und das Ganze wieder aufsummiert, also integriert. Das ist so eine typische Aktivitätsdifferentialgleichung, mit der man das beschreiben kann. Gut, was haben wir davon? Nun, wir haben hier monoton wachsendes Y, nehmen wir mal an, symmetrische Gewichte, Tau größer 0, also eine kleine Reaktionszeit. Okay, wir können nun von diesen Aktivitäten sagen, die nehmen wir dazu, um das Ganze noch zu trainieren. Wir nehmen Häppsches Lernen, also Ausgabe mal Eingabe, das ist der Häppsche Term und der Rest ist wieder gleich, diese differenzielle Form des, der Änderung von dem W und geben zusätzlich dazu die Änderung des Schwellwerts, nehmen also Schwellwert auch als mittlere Aktivität an, die vorhanden ist. Hier ist die Aktivität drin. So, wenn wir das haben, dann haben wir ein Modell. Solche Modelle sind gemacht worden. Man kann das Ganze noch diskretisieren, wenn man es programmieren will. Dann sieht das Ganze so aus. Wir haben hier mehrere Eingaben und hier, die gehen all auf sämtliche Neuronen, die da sind. Das hier betrachten wir mal und das hat noch zusätzliche diskrete Wechselwirkungen zu den anderen. Aus einer differenziellen Differentialgleichung, die wir vorher hatten, gehen wir also zu einer Differenzengleichung über und sagen, das ganze Ding besteht daraus aus einer Aktivität, die sieht so aus, eine Funktion S von den diskreten Gewichten mal der Eingabe plus den lateralen Gewichten hier drumherum mal der Eingabe, genau gesagt der Ausgaben der entsprechenden Sachen. Das ist die Aktivität und diese Aktivität kann man zu einem zum Iterieren der Gewichtsvektoren selber benutzen mit solch einer einfachen Häppschen Lernregel, die noch korrigiert wird durch diesen Term hier. Und dieser Term soll ein Term sein, der das Vergessen noch mitmacht, das also nicht unendlich groß wird mit der Zeit. Das war die Idee dabei. Wir haben also aus einer kontinuierlichen Gleichung eine diskrete Gleichung gemacht. Und diese diskrete Gleichung kann man mal simulieren. Und simulieren ist typisch, dass dann dass Aktivitäten entstehen, die sehr groß sind. Und bei diesen großen Aktivitäten, die entstehen dann, wenn beispielsweise das Gewicht entsprechend groß ist, dann wird das B ebenfalls groß. Und das ist sowas wie hier. Es entstehen sogenannte Blasen der Aktivität. Blasen, weil es hier eine Erregung ist, dann wirkt die Erregung noch weiter auf die Nachbarn und entsteht so ein Erregungszentrum. In der Mitte ist das B gleich 1 und das W auch gleich 1 und draußen rum geht es dann runter. Und wenn man die Schwelle niedriger setzt, dann wächst die Blase, alles wird etwas größer. Das ist das Simulationsverhalten von so einem System. Nun, wir können uns so ein System gut vorstellen. Der Herr Cohn hatte damals, in den 70er Jahren, hatte das auch mal simuliert. Dann kam er auf eine Idee und sagte, wie wäre es denn, wenn wir das Ganze vereinfachen? Wir machen ein einfaches Modell. Wir machen nicht eine ganze Blase, das dauert mir zu lange, das zu simulieren. Wir machen einfach einen Punkt, hier einen Punkt und hier einen Punkt, das Zentrum der Blase. Wir setzen einfach B gleich 1. Und das hat er gemacht und rausgekommen ist ein Modell und interessanterweise ist dieses Modell nicht identisch mit dem, was wir vorher hatten, sondern ist was ganz Neues ist rausgekommen. Und das Neue war so originell, dass dann also eine Fülle von Nacharbeiten entstanden, über tausende von Publikationen, nur von diesem Ding. Das ist erstaunlich. Der Mann ist auf eine Goldader gestoßen, hat es gar nicht gewusst vorher. Hat es einfach mal ausprobiert, was zu vereinfachen, hat dabei einen Fehler gemacht. Den haben die Leute erst später gefunden. Und dieser Fehler lag daran, dass er die Aktivität und den Abstand, die sind nicht direkt miteinander vergleichbar. Aber das werden wir gleich sehen, wenn wir seine Gleichung angucken. Also, aus der Idee von somatotopischen Karten und einem Modell dafür, was aber keine somatotopischen Eigenschaften aufweist, muss man dazu sagen, kam durch die Vereinfachung ein Modell, was sehr gut funktioniert, was aber ein bisschen anders aussieht. Und das möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. In den nächsten 10 Minuten kurze Einleitung, was es damit auf sich hat. Traditionell weiß ich, dass das Verständnis davon schwieriger folgt. Deshalb versuche ich es langsam zu erklären und Sie sagen mir, wenn Ihnen was unklar ist bei der Geschichte. Also, ich habe das mal aufgemalt für drei Eingaben, also einen dreidimensionalen Eingabe. Diese Eingabe geht an alle Neuronen, die vorhanden sind. Diese Neuronen sind angeordnet in einem Raster, beispielsweise sowas hier. In diesem Fall sind sie zweidimensional angeordnet. Und diese dreidimensionale Eingabe geht also an ein zweidimensionales Muster, zweidimensionales Schicht. Und es wird durch diese Eingabe eine Ausgabe provoziert von diesen einzelnen Neuronen hier. Das ist sozusagen die Aktivität bei der ganzen Geschichte. Ist das klar? Beachten Sie bitte, die Eingabedimension ist unabhängig von der Ausgabedimension. Die Ausgabedimension ist, wenn wir das anordnen, jeweils die Aktivität diskret an verschiedenen Punkten. Hier haben wir eine Fläche als Ausgabe, also eine zweidimensionale Ausgabe. Jeder Punkt der Fläche ist durch so ein Neuron charakterisiert, von der Aktivität. Also wir haben was ganz anderes, als wir reingeben. So, das kann man machen. Jetzt gibt es einen Algorithmus dazu. Der Algorithmus war folgender. Wir wollen die Blasen irgendwie modellieren. Wie machen wir das? Wir sagen, wir suchen das Neuron mit dem Gewichtsvektor, was am dichtesten dran ist, was in dem Mittelpunkt der Blase ist. Das heißt, die Eingabe wird als hochdimensionaler Vektor genommen, mit einem Gewichtsvektor verglichen und das Neuron, was den minimalen Abstand hat, das wird genommen. Und das ist entscheidend, das gewinnt alles. Das ist das Konkurrenzverhalten, Winner take all. Der Gewinner wird hier erstmal selektiert. Und zwar nicht über die Korrelation, maximale Aktivität, sondern über den kleinsten Abstand. Das ist das Entscheidende, das war sein Fehler, das er gemacht hat, der aber zu einem ganz neuen Ding geführt hat. Okay, kleinster Abstand wird hier genommen. Dieser kleinste Abstand führt zu einem einzigen Neuron und dann wird gesagt, dieses Neuron passe bitte an. Das hat den Index K, das passe bitte an mit dieser Lernregel hier. Was sagt die Lernregel? Die sagt nur, ziehe ab davon, von dem Eingabe, das was schon vorhanden ist und die Differenz packe drauf. Wenn also Gamma gleich 1 wäre, ganz am Anfang, dann würde das sagen, und das wäre t gleich 0, dann wäre hier w von 0 ist dann gleich plus x minus w von 0, das ist also plus x. Wir fangen also unabhängig von der Anfangsiteration, von der Initialisierung dieser w's, fangen wir einfach mit x an, das reicht schon. Gut, aber normalerweise nimmt man eine gewisse Anzahl von Gewichten, alle zufällig gewählt, und guckt dann, welcher zufällig gewählte mit dem am besten übereinstimmt. Das wird also drauf addiert. Und außer dieser Regel gibt es noch eine entscheidende Regel, und das ist die, lerne nicht selbst, sondern beteilige deine Nachbarn dran. Lokal, drumherum. Es wird eine Lokalitätsnachbarschaft definiert zwischen Neuronen. Die hatten wir vorher nicht. Vorher hatten wir irgendwelche Neuronen und die waren einfach nebeneinander angeordnet, aber die wussten nichts voneinander. Hier wissen sie etwas voneinander. Hier haben sie eine Wechselwirkung. Und das geschieht dadurch, dass wir einfach das Ganze noch mit einer Nachbarschaftsfunktion definieren und sagen, für alle Ks im ganzen System gucke, ob es Nachbar ist oder nicht. Und sage, das hier ist gerade 1, wenn es aus der Nachbarschaft ist, und wenn es nicht aus der Nachbarschaft ist, mache 0. Dann wird nichts iteriert, dann lernt es nichts. Das heißt, in diesem Fall, bei dieser Funktion H, die so definiert ist, lernen die Nachbarn voll, das Neuron selbst natürlich auch, aber alle anderen, die nicht Nachbarn sind, lernen gar nichts. Gut. Wie funktioniert das? Ich zeige es mal. Das hier soll solch ein Feld sein. Ausgabedimensionen, okay? Das ist so ein systematisch angeordnetes Ding. Das hier in der Mitte soll mal das sein, was am meisten gewonnen hat, das am ähnlichsten mit seinem Gewichtsvektor ist. Dann sieht es so aus, dass wir am Anfang alle als Nachbarn betrachten können und im Laufe der Zeit können wir aber sagen, nee, die Nachbarschaft ist kleiner. Und Zeit für Zeit, Stück für Stück wird sie immer kleiner, bis nur noch das in der Mitte übrig ist. Wozu soll man die Nachbarschaft immer kleiner machen? Warum wird die Anzahl der Mitlernenden immer mehr reduziert? Nun, der Trick ist folgender. Wenn wir etwas lernen wollen, dann sollte es an dieser Stelle lokal sein, wenn also praktisch eine somatotopische Eigenschaft da ist. Ich piekse da rein, dann soll das klingeln. Dann soll es an dieser Stelle sein. Indem man aber alle anderen Nachbarn erstmal mitlernen lässt am Anfang, kommen die schon mal auf den richtigen Trip. Das heißt, wenn man daneben einsticht, sollen auch die daneben noch mit stark beteiligt werden. Indem man bei jedem Lernschritt die Nachbarn mit beteiligt, schafft man denen ein größeres Lernfeld. Die haben also mehr Muster, mit denen sie lernen können. Es ist nicht nur ein einziger, der bei einem Muster lernt. Nehmen wir an, wir haben 100 Muster, dann können maximal 100 lernen. Sondern wir können mehr mitlernen lassen, indem wir sie automatisch mitbeteiligen, nur nicht voll. Also diese ganze Nachbarschaft ist beschränkt. Wir können die Nachbarschaft sogar noch so beschränken, dass wir sagen, wir nehmen eine Glockenfunktion. Das heißt, der in der Mitte lernt 1 und alle anderen lernen exponentiell abfallend und da ist praktisch 0. So kann man sie kontinuierlich machen und sagen, für alle gilt dieselbe Lernregel, allerdings ist die Funktion h abhängig von dem gewählten Gewinner. Und der kontrolliert dann, wo das Zentrum ist, wo voll gelernt wird und wo wenig gelernt wird. Mit dieser Funktion h, mit so einer kontinuierlichen Funktion, die über einen Index übrigens dann geht, das ist hier ein Index. Index c und alle Indizes daneben oder davor oder danach sind dann entsprechend bewertet, werden die Nachbarn ausgewählt. Und damit können wir ein Nachbarschaftslernen einbauen. Gut, was kommt dabei raus? Nun, ich zeige mal, was rauskommt. Und das ist da, wo an dieser Stelle würde ich dann wieder einsetzen beim nächsten Mal. Wir gehen davon aus, wir haben zweidimensional verteilte Zufallszahlen. Zweidimensional. Die Gewichte sind ein Punkt innerhalb von diesen zweidimensionalen Untermenge aus der Ebene. Ein Punkt. Dieser Punkt ist hier mal eingezeichnet, ganz viele. Sie sehen, die sind alle initialisiert mit kleinen Zufallszahlen, die aber alle in der Nähe von der Null liegen, sodass alle hier hinten einen großen Dopp bilden. Jetzt ziehen wir Zufallszahlen daraus und der am nächsten dran ist, der wird iteriert und die Nachbarn mit. Was passiert? Nun, es bildet sich eine Art Netz. Warum? Das liegt an der Zeichnung. Ich zeichne so, dass ich von einem Punkt zum Nachbarn immer einen Strich male und der endet beim Nachbarn und nach unten einen Strich male und der endet auch beim Nachbarn. Damit habe ich das zweidimensional abgedeckt. Für jeden einzelnen Neuron, genauer gesagt für jedes Gewicht, was hier drin zu sehen ist, die Gewichte werden also eingezeichnet, die Lage als Punkte, gibt es noch einen Strich zum jeweiligen Nachbarn, damit man weiß, wie eigentlich das zusammenhängt. Und so lässt sich automatisch das Ganze zeichnen zu einem Gitter. Und dieses Gitter sieht dann so aus. Das heißt also, wenn hier ein Nachbar ist, dann ist der nächste hier und der nächste hier. Und die gehen so ein bisschen quer, wild durcheinander. Und erst nach einer gewissen Zeit, interessanterweise, fängt sich das an zu ordnen. Und dann sehen wir so eine Art Gitter, was rauskommt. Und am Schluss, bei 10.000 Iterationen, sehen wir, dass die Menge aller Neuronen, dieses zweidimensionale Nachbarschaftsgebilde, dass das sich so angeordnet hat, dass die Gewichte von den jeweiligen an der richtigen Stelle sitzen. Das heißt, der Kreuzungspunkt hiervon ist jeweils ein Punkt, ein Gewicht. Und das Gewicht von dem Neuron ist neben dem Gewicht von dem Neuron, was der Nachbar ist. Die Nachbarschaftsrelation, die ich vorgegeben habe, die zweidimensionale, die finde ich hier wieder. Was wir sehen, ist der Eingaberaum, der ist auch da zweidimensional. Wäre der Eingaberaum dreidimensional, dann müssten wir im Dreidimensionalen etwas sehen, was aber ein zweidimensionales Nachbarschaftsgebilde ist. Dann würde also der dreidimensionale Raum eigentlich im Zweidimensionalen eingebettet werden. Wir haben also hochdimensionale Abbildungen mit dieser Methode. Beliebige Dimensionen auf beliebige Dimensionen. Und es ist sehr interessant, man kann es beispielsweise verwenden, wenn man eine zehndimensionale Kugel hat, eine Kugelschale, und hat innen drin eine weitere zehndimensionale Kugelschale. So, und dann möchte man gerne die beiden trennen voneinander, diese Punktmengen. Dann kann man das nicht einfach, indem man einen Schnitt durchmacht und Klassifizierung macht, das geht gar nicht. Es ist immer so, dass dann ein Kreis rauskommt und den kann man nicht Kreis im Kreis, den kann man nicht durch eine Gerade trennen. Wenn wir aber diese 10 Dimensionen auf 2 Dimensionen reduzieren, dann kommen alle Nachbarn zu den Nachbarn und dann kommt es tatsächlich so, dass sie hinterher einen einzigen Gerade reinkriegen und damit die ganzen Mengen trennen können. Erstaunlicherweise. Typisch ist, dass wir vorher gesagt hatten, ich gehe nochmal zurück, um klar zu machen, worum es geht. Typisch, dass wir gesagt haben, es gibt einen, der ist hier, der ist der Selektierte, der ist am ähnlichsten dem Muster und die Nachbarn, die direkt daneben, werden mit iteriert. Das heißt, sie profitieren von der Ähnlichkeit und damit sind die Nachbarn, werden mit der Zeit auch ähnlich zu diesem einen. Damit sind alle Ähnlichkeiten sozusagen drin. Was ist die Zielfunktion davon? Nun, wenn das ja der Gradient wäre, dann wäre die Zielfunktion davon das Quadrat davon. Ableitung gibt wieder das Ding. Mit anderen Worten, was wir hier haben, ist der quadratische Abstand, der quadratische Fehler von dem Eingabe zu dem Gewichtsvektor, den wir minimieren damit. Nur machen wir das diskret für unterschiedliche Sachen. Aber im Prinzip von der Idee her ist es so, dass wir versuchen, bei minimalen quadratischen Fehlern möglichst gut einen hochdimensionalen Raum in einen niederdimensionalen reinzupassen. So mal rein von der Topologie her geht das gar nicht. Versuchen Sie mal, einen dreidimensionalen Raum auf einen zweidimensionalen topologisch abzubilden. Vielleicht sogar auf einen Torus oder sowas. Das geht vielleicht noch, aber sobald Sie Löcher drin haben in irgendwelchen Flächen, dann können Sie das nicht mehr. Ein dreidimensionaler Raum hat keine Löcher. Und den topologisch korrekt abzubilden auf dem zweidimensionalen, das geht gar nicht. Was Sie aber machen können, ist mit dem kleinsten Fehler abzubilden. Es entsteht ein Fehler, aber der kann klein sein. Und dann können Sie das. Und mit dieser Methode geht es. Das ist also eine Methode, um hochdimensionale Dinge auf niederdimensionale abzubilden. Nächstes Mal zeige ich Ihnen noch ein bisschen ein paar Animationen davon und ein paar Anwendungen davon. Aber an dieser Stelle wollte ich schon mal loswerden, die Überlegung, dass diese drei simplen Regeln hier eine ganz komplexe Wirkung haben können und ganz erstaunliche Arten von Abbildungen bewirken. Gern wird es auch genommen zum Visualisieren von irgendwelchen Dingen, wenn Sie also eine Datenbank haben, wo Sie zehndimensionale Entitäten haben. Kunden, die symbolisiert werden durch Einkommen, Lage und Status und so weiter. Und Sie wollen das visualisieren. Dann ist es eine Möglichkeit und Sie können zehndimensionale Dinge nicht angucken. Sie müssen es auf zweidimensionale, ob maximal dreidimensional runterbrechen. Dann ist das eine Möglichkeit, ähnliche Kunden zu ähnlichen Kunden hinzugruppieren und damit Cluster von Kunden zwei- oder dreidimensional zu visualisieren. Das können Sie also sehr gut. Also eine Datenanalyse ist mit dieser Methode ganz hervorragend machbar. Da gibt es sogar Tools dafür, die das da eingebaut haben. Also grundsätzlich den quadratischen Fehler beim Positionieren klein machen. Dafür ist das Ding gedacht. Da kriegt man sozusagen solche somatotopische Karten raus. Für heute möchte ich Schluss machen, mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und alle Anwendungen auf nächstes Mal verschieben. für heute erstmal Dankeschön.